Dieser Podcast wird präsentiert von der NZZ Academy, Ihr Kompass durch die Komplexität der Geopolitik.
NZZ Akzent. Es gibt Tage, die vergisst man nie. Die brennen sich ins Gedächtnis mit jedem Detail. Wie der Tag, an dem Tony hätte sterben sollen.
It's our last time they gave us phones to call the family. Because they knew that we were going to die. You get that?
Samuel, hat Tony denn seine Familie angerufen?
Nein, hat er nicht. Er wusste nicht, was er hätte sagen sollen. Also seine Mutter, die er hätte anrufen können. Denn seine Mutter, die dachte, wie Tony ursprünglich auch selber, dass er für einen guten Job, also zum Beispiel als Verkäufer oder in eine Fabrik nach Russland gehen würde. Tatsächlich aber hat Moskau ihn dann in die Ukraine geschickt, in den Krieg. Tony aber, der hat seinen Einsatz da nicht nur überlebt, er hat es auch zurück nach Kenia geschafft. Und dort habe ich ihn in einem Café getroffen.
Im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sterben täglich hunderte Menschen, vor allem Soldaten. Moskau rekrutiert dafür unter anderem in afrikanischen Ländern wie Kenia meist ahnungslose junge Männer, die auf der Suche nach einem Job sind. Afrika-Korrespondent Samuel Misteli hat einen von ihnen getroffen, der nicht zum Kanonenfutter wurde. Ich bin Dominik Schottner. Samuel, das ist ein ziemlich krasser Kontrast zwischen dem Gebrumme und Gesumme über einem Schlachtfeld im Krieg Russlands gegen die Ukraine und der Atmosphäre im Garten des Cafés, wo du Tony getroffen hast. Wie war dein erster Eindruck von ihm?
Es sah aus, wie ganz viele junge Männer in Kenia aussehen. Er wäre jetzt in diesem Café an sich nicht aufgefallen. Der trug eine Baseballmütze, der war locker, sportlich gekleidet, wie viele andere da auch. Also man musste schon näher bei ihm sitzen, um dann zu sehen, also was anders bei ihm war. Sein einer Arm, der hat ganz viele Narben, die von Granatensplitter herrühren.
Was hat Tony in seinem Leben vor der Zeit in Russland gemacht?
Tony ist 28 Jahre alt, der stammt aus dem Westen Kenias. Nach der Schule ist er nach Nairobi gezogen, in die Hauptstadt. Das machen ganz viele junge Leute hier, weil sie sich da bessere Jobchancen versprechen. Er hat dann auch tatsächlich eine Stelle gefunden in Nairobi. Da hat er umgerechnet um die 150 Franken im Monat verdient. Mhm. Er träumte eigentlich davon, dass er seine Mutter ein Haus bauen könnte, ein besseres, oder dass er seine kleine Tochter, die ist 5, dass er die an eine gute Schule schicken könnte.
Und wie hat er gehofft, diesen Traum zu verwirklichen?
Also er spielte wie viele Kenianer mit dem Gedanken, ins Ausland zu gehen, weil da oft die Löhne besser sind. Er ist da an dem Tag mit einem Freund zu einer Arbeitsvermittlungsagentur gegangen. An dem Tag haben die beiden keine Arbeit gefunden, aber als sie wieder zur Tür rausgegangen sind, da stand da ein Mann. Gilbert.
Was hat Gilbert ihm denn da gesagt?
Gilbert hat den beiden gesagt, es gäbe Arbeitschancen in Russland, die Jobs, die seien in Fabriken, in Verpackungszentren, in Läden, wo Tony dann zum Beispiel wieder als Verkäufer arbeiten könnte, aber einfach viel mehr Geld, als er in Kenia verdient. Also da war die Rede von ungefähr 240.000 Rubeln, das wären etwa 2.400 Franken, also ein Vielfaches von dem, was Tony zu dem Zeitpunkt verdiente.
240,000 rubles.
That's what it was promised to you.
Yeah, that's what you were promised.
Aber, und was Tony nicht wusste, ist, dass die Absicht von Gilbert war, von Anfang an ihn und seinen Freund in den Krieg zu schicken.
Wie ist er da hingekommen und auch mit welchem Geld vor allem?
Also er hat sich da rekrutieren lassen dann von diesem Gilbert, der auch für eine Agentur arbeitete, die nannte sich Global Face. Und die haben alles für ihn organisiert, Visa, Flug etc. Und er ist dann am 13. Juli 2025 ist er nach St. Petersburg geflogen.
Immediately we landed in St. Petersburg. Mm-hmm. Things changed. Mm-hmm.
Die sind dann am nächsten Tag in St. Petersburg angekommen. Da wurden sie von einem Mann empfangen. Und der hat ihnen dann als erstes das Rückflugticket abgenommen. Der hat ihnen die Pässe abgenommen. Er hat sie zu einer Bank mitgenommen. Da durften sie ein Konto eröffnen. Sie wurden dann in ein Haus gebracht außerhalb von St. Petersburg und einige Tage später dann wieder in die Stadt gebracht, in ein Büro des Militärs. Und da wurden sie dann gezwungen, Militärverträge zu unterschreiben, also dem russischen Militär beizutreten. Es hieß, ja, ihr seid frei, nicht zu unterschreiben, aber wenn ihr nicht unterschreibt, dann schuldet ihr uns Geld, 2,4 Millionen Rubel. Also das heißt, sie unterschrieben und wurden russische Soldaten.
War ihm denn da schon bewusst, dass er auch kämpfen würde, oder dachte er, dass er eigentlich noch in irgendeinem Lager arbeitet, in irgendeinem Geschäft möglicherweise der Armee arbeitet?
Nein, in dem Moment, als er den Vertrag unterschrieben hat, da wusste er eigentlich, dass er in den Krieg gehen würde, weil da wurde auch kein Geheimnis mehr darum gemacht. Er wurde dann auch gleich direkt in ein Militärcamp gebracht außerhalb von St. Petersburg, wo er seine sehr kurze Ausbildung begann.
Warum schaut Russland da in die Ferne, um Menschen anzuwerben?
Weil Russland einfach extrem große Verluste hat im Ukraine-Krieg. Also es heißt, Russland braucht jeden Monat 10.000 neue Rekruten für den Krieg, weil es zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als 1,2 Millionen tote und verwundete Soldaten hat im Krieg. Und bei diesen neuen Rekruten, die es braucht, da kommen immer mehr aus afrikanischen Ländern. Also es gibt Schätzungen von der ukrainischen Regierung, dass es mindestens 1.700 Afrikaner aus 36 afrikanischen Ländern im Ukraine-Krieg gekämpft haben. Und das könnte eigentlich noch eine konservative Schätzung sein. Es könnten noch deutlich mehr sein. Allein aus Kenia sind es laut einem Bericht hier mehr als 1.000 junge Männer. Und sie trafen auch andere Afrikaner. Er hat mir auch erzählt von einem Ägypter, den er da getroffen habe, der auch schon länger da war und den gesagt habe, ihr da, der ihr neu angekommen seid, ihr seid lebende Tote.
Because the way I'm seeing you now, you are dead people walking.
Also ein Ägypter, den Tony trifft, kündigt ihm eigentlich den sicheren Tod an. Was hat ihn da so sicher gemacht?
Das liegt daran, dass dieser Ägypter offenbar wusste, was die Männer an der Front erwartete. Also dass sie für eine besonders zynische Taktik Russlands eingesetzt würden. Also Russland setzte gerade die Afrikaner oft als Kanonenfutter ein, also schickt sie an der Front in Menschenwellen auf ukrainische Stellungen los, mit dem Ziel, dass die ukrainische Armee, dass die Munition verbrauchen, dass da klar ist, wo ihre Stellungen sind. Und logischerweise sterben die allermeisten von diesen Leuten, die da in diesen Menschenwellen losgeschickt werden.
Wir sind gleich zurück.
Die NZZ Academy ist Ihr Kompass in einer zunehmend komplexen Welt. Inspiriert vom unabhängigen Journalismus der NZZ vereint sie Expertise von renommierten Akademikern, Branchenführern und NZZ-Journalisten, um ihnen strategische Weitsicht zu vermitteln. Entdecken Sie ein einzigartiges Programm, das Orientierung schafft, auf nzz-academy.com.
Tony, ein junger Mann aus Kenia, geht auf der Suche nach einem guten Job nach Russland und landet als Kanonenfutter im Krieg gegen die Ukraine. Und zwar auf einem Feld bei Luhansk zwischen zwei Flüssen, an dem Tag, an dem er fast gestorben wäre. Samuel, was war an diesem Tag los?
Also er wurde dann tatsächlich in so eine Menschenwelle losgeschickt.
To the front. So the front line, we went to a place called Luhansk. Mhm. I know it. Yeah.
You know Luhansk.
Yeah.
So that's the deadliest place.
Der Kommandant, das war ein Russe, der habe ihnen, bevor sie losgerannt sind, habe ihnen noch gesagt, ja, hier auf diesem Feld, da stirbt ihr alle euren eigenen Tod.
So the drones, you see now I'm passing the river while everybody is now down. Everybody is dead, lying down. People are dead.
Also das war ein Feld zwischen zwei Flüssen und sie mussten über die zwei Flüsse, um zu einer russischen Stellung zu gelangen. Und da war über dem Feld, hat er gesagt, da waren überall Drohnen, die Bomben abgeworfen hätten. Was da passiert ist auf diesem Feld, hat er mir hyperdetailliert erzählt. Also er hat mir erzählt, wie er losgerannt ist, wie eines seiner Freunde von der Bombe getroffen wurde. Und er hat gesagt, er sei sich eigentlich auch sicher gewesen, dass er jetzt hier sterben werde. Was er dann gemacht hat, er hat sich auf den Boden geworfen und hat dann versucht, sich so zu retten von diesen Bomben, die da gefallen sind, indem er eine Leiche auf sich gezogen hat, also eine, die schon länger da lag, um sich zu schützen, um nicht sichtbar zu sein. Und das hat tatsächlich funktioniert. Mehrere Stunden lag er so da und hat darauf gewartet, dass die Drohnen wieder abziehen würden.
At the bush there, we were only left two, and you could see everybody. People that you were with are down there dead.
Offenbar hat kaum jemand überlebt von seiner Gruppe, hat gesagt, nur er und eine zweite Person, auch ein Kenianer, hätten überlebt.
And we managed to get somewhere. There were some Russian soldiers who now rescued us. And
als es ruhig war, hat er sich zu ein paar Büschen, die da in der Nähe waren, geschleppt und von da dann zu einer russischen Stellung, also die Stellung, die sie eigentlich hätten erreichen sollen, die ganz da in der Nähe war.
They put us in those vans and we were taken to a certain hospital called Belgorod.
Und dann haben ihn die Streitkräfte, von denen er ja Teil war, wo er einen Vertrag hatte, dann aufgenommen und haben ihn wieder aufgepäppelt? Oder was war der Plan?
Er wurde dann nach Moskau gebracht, in ein Militärspital. Da war er dann mehrere Wochen und er hat dann ein russischer Soldat, der auch im Krankenhaus war, der hat ihm geholfen abzuklären, was eigentlich mit seinem Geld wäre, weil er als Verletzter würde ihm eigentlich Geld zustehen und er hatte ja dieses russische Konto, das gleich nach seiner Ankunft eröffnet wurde. Und tatsächlich hatte er Geld auf dem Konto, aber es hieß dann, er könne das nicht abheben, weil er dürfe nur auf das Konto zugreifen, wenn er russischer Staatsbürger sei. Also es war eigentlich klar, er als Afrikaner, es war gar nie vorgesehen, dass er eigentlich lebend von der Front zurückkehren würde und dann noch dieses Geld in Anspruch nehmen würde. Statt dem Geld hat er dann einen Termin erhalten, an dem er wieder an die Front zurückkehren sollte, also wenn sein Arm wieder gesund wäre. Aber er hat dann ein konkretes Datum erhalten, an dem er wieder in die Ukraine hätte fahren sollen.
Wie hat er denn darauf reagiert?
Also er wollte das um jeden Preis verhindern. Er hat dann an einem Tag, da war eine neue Ärztin im Krankenhaus, hat er es geschafft, von ihr die Erlaubnis zu erhalten, dass er das Krankenhaus für ein paar Stunden verlassen dürfe. Und was er dann gemacht hat, er ist zur kenianischen Botschaft gefahren in Moskau und hat da quasi einen Sitzstreich gemacht. Also er hat gesagt, er bewege sich hier nicht mehr weg, er werde hier schlafen, er gehe auf keinen Fall wieder nach draußen, da werde er an die Front geschickt. Und die Botschaft hat ihm dann tatsächlich auch geholfen. Also sie haben ihm dann einen Notpass ausgestellt und eine Sekretärin hat ihm das Flugticket bezahlt und er saß dann tatsächlich ein paar Stunden später im Flugzeug zurück nach Kenia.
Also seine Geschichte ist gut ausgegangen, viele andere aber nicht. Wie hat denn die kenianische Gesellschaft reagiert, als sie gemerkt hat, da kommen immer mehr nicht zurück?
Also die kenianische Gesellschaft hat dann reagiert, als Familien, also Angehörige von Männern, die in die Ukraine gegangen sind, angefangen haben, sich zu melden, weil es sind tatsächlich ist kaum eine zurückgekehrt und schon gar nicht lebend wie Toni. Also da gibt es ein paar wenige. Was die Familien machen, die Angehörigen, die haben inzwischen auch Demonstrationen hier in Nairobi organisiert, in denen sie versuchen, die Öffentlichkeit aufzurütteln.
It was all over in social media platforms that my son had died.
Was sagt die kenianische Regierung dazu?
Die kenianische Regierung hat lange geschwiegen, hat offenbar gehofft, dass das Thema nicht größer wird, aber irgendwann konnte sie es dann nicht mehr ignorieren, auch unter anderem, weil es Berichte gab, dass Angehörige der Regierung auch verwickelt sein könnten. Also es gab Berichte, dass der Arbeitsminister beteiligt gewesen sein könnte, dass da junge Männer rekrutiert wurden von Arbeitsvermittlungsagenturen. Und die Regierung hat dann gesagt, okay, ja, wir versuchen da zu intervenieren, dass das mit den Agenturen nicht mehr so läuft. Also zum Beispiel der Chef der Agentur, die Toni rekrutiert habe, der wurde vor ein paar Wochen verhaftet. Und vor kurzem ist auch der leitende Minister Kenias, der heißt Musalia Mudavadi, war in Moskau und hat da den russischen Außenminister Sergei Lavrov getroffen. Und danach gaben sie bekannt, dass Russland nicht mehr zulassen wolle, dass Kenianer rekrutiert würden als Söldner.
Das hilft Toni an der Stelle jetzt nicht mehr so richtig weiter. Er war schon dort. Wie geht's ihm denn jetzt? Was ist dein letzter Kontakt zu ihm gewesen?
Es geht ihm nicht gut. Seine Situation ist unverändert. Er hat große gesundheitliche Probleme, bräuchte eigentlich nochmal eine Operation, er bräuchte Physiotherapie. Es geht ihm finanziell schlecht, er hat Schulden. Er sucht verzweifelt einen Job, um zu Geld zu kommen, um sich da wieder rauszuarbeiten aus der Situation, in die er sich gebracht hat. Er hat, das Letzte, was er mir geschrieben hat, ist, die Situation ist schlecht, aber ich danke Gott, dass ich immerhin am Leben bin.
Danke, Samuel, für diese Geschichte von Toni.
Vielen Dank, Dominik.
Das war unser Akzent. Und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, probiert doch mal unser Probeabo aus. Mehr Infos dazu gibt's in der Folgenbeschreibung. Ich bin Dominik Schottner. Danke fürs Zuhören.